Eine Geschichte aus den USA. Der kleine Howard verdiente seinen Lebensunterhalt damit, von Tür zu gehen und Zeitungen zu verkaufen. Er hatte gerade die Strecke hinter sich, die Hälfte, und war sehr hungrig. An der nächsten Türe wollte er um etwas zu essen fragen. Doch als ihm eine wunderschöne Frau aufmachte, fing er an zu stottern und bat um ein Glas Wasser. Die Frau sah ihm aber an, dass er hungrig war, und brachte ihm ein großes Glas Milch. Howard trank es langsam in bedächtigen Zügen und fragte dann: Wie viel schulde ich Ihnen? Und sie antwortete ihm: Du schuldest mir nichts. Meine Mutter hat mir beigebracht, niemals Geld für einen Gefallen zu verlangen. Jahre später wurde die Frau sehr krank. Die Ärzte im Dorf wussten keinen Rat und schickten sie zu Spezialisten in der Großstadt. In der Klinik angekommen, rief man Dr. Howard Kelly zur Besprechung dazu. Er betrat das Zimmer und erkannte die Frau sofort wieder. Er gab sein Bestes, um ihr Leben zu retten, und nach einer langen, anstrengenden Behandlung war der Kampf gewonnen. Als die Frau entlassen werden sollte, bat der Doktor die Krankenschwester, ihm die Rechnung zu zeigen. Er machte den Umschlag auf, schrieb etwas auf die Rechnung, verschloss den Umschlag wieder und drückte ihn der Schwester in die Hand. Die Frau nahm den Umschlag entgegen und wollte ihn gar nicht so recht öffnen, denn sie wusste, die Behandlung war sehr teuer und sie würde sich hoch verschulden müssen, um diese zu begleichen. Doch dann sah sie die kleine Notiz am Rand: Vollständig bezahlt mit einem Glas Milch. Solche Geschichten sind schön. Sie rühren unser Herz und wir wünschen, dass uns sowas doch auch mal passiert. Dass da was wiederkommt von dem, was wir geben, wo wir merken, das, was wir getan haben, war sehr sinnvoll. Da hat jemand was draus gemacht. Und da uns das aber eher selten passiert, fragen wir natürlich eher: Sind solche Geschichten wirklich passiert? Kann das so sein? Oder ist das alles ein bisschen überzogen und hat sich das jemand ausgedacht? So erging es mir bei dem Predigttext von heute. Die Gütergemeinschaft der ersten Christen. Die Menge der Gläubigen, aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ganz am Anfang der Apostelgeschichte diese Geschichte. Nach Himmelfahrt treffen sich die Jünger und die Frauen, die immer um Jesus waren, in einem Obergeschoss und beten einmütig. Sie hätten ja auch eigentlich alle an ihre Arbeit zurückkehren können, aber sie spüren, hier beginnt etwas Neues. Wir wollen zusammenbleiben. Wir wollen in Jerusalem bleiben, da, wo Jesus war zuletzt. Und gemeinsam wollen sie auf das warten, was Jesus ihnen versprochen hat, dass er seinen Tröster schickt und dass er wiederkommt. Nach Pfingsten geht es dann rasend schnell. 3000 Menschen lassen sich taufen und auch sie. Sie blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, in Brotbrechen und im Gebet. Nach der Heilung des Gelähmten an der schönen Pforte durch Johannes und Petrus steigt die Zahl auf 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Und auch hier könnten die Menschen eigentlich alle wieder zurückgehen, aber sie bleiben in Jerusalem und wollen das Neue auf neuen Wegen gehen. Ich stelle mir das vor wie einen großen Kirchentag. Niemand ist alleine, jeder kann jeden Tag überall hingehen. Es gibt gute Bibelarbeiten und gute Gespräche. Man trifft sich in der Bahn und unterwegs, ist gleich eines Sinnes und versteht sich, obwohl man sich überhaupt nicht kennt. Egal welcher Stand, welche Nationalität, egal welche Vorgeschichte jemand mitbringt, hier sind alle willkommen. Nicht nur geladene Gäste, sondern wirklich alle. Und wenn es dann mal nicht reicht, dann verkauft halt jemand was und spendet es, sodass alle wieder genug zum Leben haben. Und auch jemand, der ganz woanders herkommt, wie dieser Barnabas, verkauft seinen Acker. Die Zahl 5000 Gemeindeglieder erinnert mich ein wenig an die Geschichte von der Brotvermehrung. 5000 Menschen werden satt durch fünf Brote und zwei Fische. Und jetzt werden alle satt, weil jeder was gibt. Der Besitz ist nicht so wichtig. Alle warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Und was soll man dann schon mitnehmen? Man braucht da ja nichts mehr. Und diese Gemeinde bleibt nicht unbemerkt. Andere von außen schauen drauf und wollen auch dazugehören. Und dann komme ich wieder an meinen Anfang. War das wirklich so? War das so toll? Kirchentag, die ersten Monate, Kirchentag, immer alles wunderbar? Oder kommt später das Gefühl dazu, früher war doch alles besser? Da hat man sich noch auf das Wesentliche konzentriert, war nahe an Jesus und seinen Geschichten. Und wir sind heute doch so weit weg. 2000 Jahre sind zwischen mir und der Urgemeinde. Die Begeisterung von damals, wo spüre ich die denn heute? Wo nimmt sie mich mit? Dieser Kuschelfaktor und diese Nähe passen nicht in diese Zeit. Sie passen auch nicht unbedingt zu mir. Und nicht nur, weil gerade Corona ist. Ich will nicht alle Tage Kirchentag. Das ist schön. Aber wer schon mal auf dem Kirchentag war, weiß, auch super anstrengend. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich warte auch nicht auf die Wiederkunft Christi. Natürlich weiß ich, irgendwann mal. Aber morgen, da wäre ich, glaube ich, denkbar schlecht vorbereitet. Es gibt auch noch so viel zu tun, was mir hier auf dieser Erde Spaß macht. Manche frommen Christen sind sich sicher, dass wir die letzte Generation sind, die es noch auf dieser Erde geben wird. Die Gewissheit gab es schon oft. Aber alle angesagten Weltuntergänge haben bisher nicht stattgefunden. Warum sollte Jesus also morgen wiederkommen? Und auch die Vorstellung, dass ich jeden Tag mit meinem Pfarrer, mit den Menschen meines Kirchenvorstands, mit den Menschen der Gemeinde zusammen sein müsste, wenn ich ehrlich bin, wollte ich das nicht. Manchmal will ich nämlich auch einfach nur meine Ruhe haben. Und alles hergeben will ich auch nicht. Ich möchte schon ein bisschen planen und auch für das Alter vorsorgen. Ich weiß natürlich, wie belastend das ganze Zeug ist, was sich da so ansammelt, von dem man sich so schlecht trennen kann, was ich natürlich nie mitnehmen kann, aber trotzdem. Ich lebe ja noch hier. Und dann meine Frage an die Geschichten um Pfingsten und nach Pfingsten. Wo sind eigentlich die Frauen? Gerade erst an Ostern waren sie super wichtig. Sie haben verkündet, dass Jesus lebt. Und jetzt, an Pfingsten und danach, plötzlich verschwinden sie, als auch der letzte der Jünger kapiert hat, dass Jesus wirklich auferstanden ist, übernehmen sie das Ruder. Und diese Geschichten sind der Grund dafür, warum unsere Schwesternkirche und viele Freikirchen nicht zulassen, dass Frauen ins Predigtamt kommen. Weil sie sagen, die waren doch damals auch nicht dabei. Aber auch wir Evangelischen haben erst seit 1971 die Frauen ordiniert. Davor durften sie höchstens Vikarinnen sein und Hilfspfarrerinnen, aber keine eigene Gemeinde übernehmen. Wo sind die Frauen, die doch eigentlich in jeder Kirche präsent sind, die die Gemeinde mittragen, mit am Leben und am Laufen halten? Das war bestimmt damals nicht anders. Warum war es dem Schreiber, dem Lukas, nicht wichtig, sie auch noch zu nennen und zu sagen, was sie alles gemacht haben? Und dann habe ich überlegt, wenn ich nicht darauf warte, dass Jesus kommt, gleich morgen, gleich später, nach dem Gottesdienst, wie ist es dann, dass Jesus wiederkommt? Und ich habe mir viele Geschichten angeschaut über Menschen, die sich begeistern ließen von diesem Jesus. Frauen und Männer, die seinen Geist bekamen, die in diesem Geist lebten und ganz viel angestoßen haben. Immer wieder brechen Menschen in Jesu Namen auf, um mehr Mitmenschlichkeit und Liebe in diese Welt zu bringen. Immer wieder erleben Menschen, dass Gottes Kraft sie verändern kann und sie ganz neu beginnen können. Immer wieder gibt es Kirchen und Gemeinden, in denen sich die Menschen wohlfühlen und die Kirche als zweites Zuhause erleben oder überhaupt erst als Zuhause, in der sie Fürsorge erleben und ihnen etwas zugetraut wird. Immer wieder haben sich Christen vom Leid der anderen anrühren lassen und sich oft bis zur völligen Erschöpfung gekümmert. Immer wieder lassen sich Menschen einladen, selber vom Auferstandenen zu reden und Menschen dazu einzuladen. Jesu Geist kommt zu uns. Und mit Jesu Geist kommt Jesus auch immer wieder neu in diese Welt. Da werden Menschen satt, weil sie Sinn finden und ihren Lebenshunger stillen können. Da verschenken sich Menschen mit allem, was sie haben. Es muss nicht der Besitz sein. Und da werden wir im Glauben an Jesus ein Herz und eine Seele. Auch wenn wir nicht jeden Tag zusammen sind in den Häusern. Wir müssen uns auch nicht in allem einig sein. Wir dürfen uns auch streiten und versöhnen. Dann können wir uns ernst nehmen und respektieren. Wir können immer wieder aufeinander zugehen und nicht erwarten, dass die Kirche schon der Himmel ist, den sie verkündet. Dann werden wir unser Tun und Lassen an diesem Jesus hier in unserer Zeit ausrichten. So können wir miteinander beten, Gottesdienst feiern, Gott sei Dank wieder Gottesdienst feiern, uns gegenseitig in den Blick nehmen, teilen, was wir haben und sind, vielleicht auch, was wir besitzen und irgendwann vielleicht auch wieder gemeinsam singen, aber immer Gottes Geist wirken lassen. Dann lassen wir uns mal überraschen. Amen. Gemeinsam